Ich lese den Predigttext, Markus 10, die Verse 32 bis 34 und dann noch die Verse 46 bis 52. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich. Die ihm nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Liebe Gemeinde, war von Ihnen schon mal jemand am tiefsten Punkt der Erde, die nicht mit Wasser bedeckt ist? Tiefste Punkt der Erde ist wahrscheinlich irgendwo ein Meeresboden. Da kommt man nicht so gut hin. War da schon mal jemand? Ich bin sicher, dass es hier in der Gemeinde welche gibt, die da schon waren. Am Ufer des Toten Meeres, über 400 Meter unterm Meeresspiegel gelegen. Und was gibt es dort? Nun, man kann eine Kur machen. Aber sonst ist da eigentlich Wüste. Und das Tote Meer ist, heißt deshalb so, weil es eben tot ist. Da lebt nichts. Ja, so tief gibt es nicht viel Leben und so ist es ja auch manchmal bei den Tiefpunkten in unserem Leben. Gehen wir in Gedanken weiter zur tiefsten Stadt der Erde, Jericho, etwa 250 Meter unter dem Meeresspiegel gelegen, heute etwa so groß wie Winnenden. Ja, wie sieht's da aus? Auch dort ist Wüste, im Sommer sehr heiß. Und diese Stadt kann nur leben, weil es eben ein paar Quellen gibt. Es ist eine Oase. Die wichtigste Quelle gibt etwa 4500 Liter pro Minute. Und in dieser Stadt lebte damals jemand, nachdem sozusagen die Wüste gegriffen hatte. Er war ganz tief gesunken. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal erfahren wir, dass dieser Mann Bartimäus heißt, und zwar Sohn eines Mannes namens Timäus. Mein Vorname ist Markus, mein Vater ist Siegfried, also so Markus, Sohn des Siegfried. So sollte man meinen, aber Bartimäus ist eigentlich gar kein Name. Denn Bartimäus bedeutet übersetzt einfach nur Sohn des Timäus, nichts weiter. Dieser Mann hat gar keinen richtigen Namen. Der Name seines Vaters, der war offensichtlich bekannt in Jericho. Aber sein Sohn, dem war es nicht gelungen, sich einen Namen zu machen. Ein Niemand, ein Nichts, ein Versager. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat einmal in einem Interview gesagt, hätte mein Vater mich jemals gefragt, Junge, wie geht es dir? Dann hätte ich Sorge gehabt, dass etwas nicht stimmt. Eines seiner Mottos war, aufgeben gilt nicht. Wir haben hier noch so dieses Männerbild, das ist noch gar nicht so lange her, dass das ganz weit verbreitet war. Wichtig ist nicht, wie es einem Mann geht, sondern was er erreicht hat. Und zur Zeit des Nationalsozialismus wurde das ja auch den Jungen eingebläut, dieser Satz Hitlers, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. So muss der deutsche Junge sein. wie es ihm geht, ist unwichtig. Der soll was erreichen. Darum geht's. Und nun in Jericho, dieser Sohn des Timäus, nichts hat er erreicht. Flink wie ein Windhund ist er auch nicht. Ein Jammerlappen. Wer weiß, vielleicht wurde er sogar von seinem Vater verachtet. Aber das ist nicht alles. Gemäß dem Spruch, besser wird's nimmer, schlimmer geht immer, ist Bartimäus nicht nur der unbedeutende Namenlose, sein Leid geht noch tiefer. Dieser Bartimäus ist einmal krank geworden und diese Krankheit hat ihm das Augenlicht geraubt. Und wir alle wissen, oder viele von uns, ist das, glaube ich, etwas sehr Angstbesetztes, dass das einmal passieren könnte. Die meisten Krankheiten kommen und gehen ja zum Glück. Dann kann es auch eine Krankheit geben, die so schwer ist, dass sie uns das Leben raubt. Und dann gibt es auch Krankheiten, die kommen und bleiben. Und jeden Tag merkt man die Auswirkungen dieser Krankheit. Ob es eben nun die Blindheit ist wie Bartimäus oder eine schwere Rheumaerkrankung oder eine Depression, die man nicht in den Griff bekommt, wie auch immer. Zumal man auch damals gesagt hat, oder manche zumindest, oh, der muss ein Sünder sein, sonst hätte ihn Gott doch nicht mit Blindheit gestraft. Ein Namenloser, ein Kranker, besser wird's nimmer, schlimmer geht immer. Der blinde, namenlose Sohn des Timäus war ein Bettler geworden. Und tiefer kann man ja auf der sozialen Leiter nicht sinken. Wir sind ja zum Glück hoffentlich keine Bettler und werden es auch hoffentlich auch nicht, obwohl ich mal einem Obdachlosen begegnet bin, der einmal Familie mit Kindern hatte, der Abitur hatte, studiert hatte. Da muss man denken, das kann wohl jedem passieren. Aber man kann manchmal in manchen Tiefpunkten des Lebens, wenn man selber nicht mehr weiß, wie es weitergeht, auch eine Ahnung davon bekommen, wie man sich vielleicht als Bettler fühlt. Als im letzten September ich also von einer großen Erschöpfung erfasst wurde, von einer großen Kraftlosigkeit, und man irgendwie gemerkt, man schafft es nicht mehr, man kann es nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie so ein Bettler, wo man nur hoffen kann, dass Gott und einige Menschen einem da so ein bisschen wieder raushelfen. Als Martin Luther gestorben war, fand man auf seinem Tisch einen Zettel. Da standen seine letzten Worte: Wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, wir werden auch einmal alle Bettler sein, weil wir am Ende nichts mitnehmen können. Nichts von dem, was all in unseren Häusern rumsteht oder im Geldbeutel liegt oder auf dem Konto. Keine geliebten Menschen. Auch unsere Fähigkeiten und Begabungen können wir alle nicht mitnehmen. Und an diesem Tiefpunkt werden wir einmal alle sein. Und dann kommt es drauf an. So wie ein Bettler darauf angewiesen ist, dass ihm jemand aus Gnade und Freundlichkeit etwas schenkt, so werden auch wir einmal darauf angewiesen sein, dass uns einmal jemand etwas schenkt, wenn wir Bettler geworden sind. Ob mitten im Leben oder am Ende des Lebens. Wenn wir uns selbst und auch andere Menschen uns nicht mehr helfen können, dass Gott uns dann die Hände neu füllt, damit wir nicht im Tod verloren sind. Und genau das darf dieser Bartimäus erleben. Sein Leben wird von diesem Tiefpunkt weggeführt. Besser wird's nimmer, das stimmt nicht. Es wird besser. Und zwei Umstände sind es, warum es besser wird. Das erste ist dieser Jesus. Er greift ein. Er war, wie man heute vielleicht sagen würde, zufällig gerade in Jericho. Und das Schöne ist, heute ist er nicht mehr in Jericho, da ist er auch. Aber er ist auch in Steinach und wo auch sonst wir wohnen. Im Heiligen Geist ist er immer und überall da. So wie in dem Lied, Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Selbst wenn wir sie nicht sehen nachts, scheint sie doch woanders. Dieser Jesus ist entscheidend dafür, dass es mit diesem Bartimäus aufwärts geht. Und dann wird gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Der Glaube ist das Zweite, was diesen Bartimäus nach oben führt. Und was zeichnet seinen Glauben aus? Zum einen das Ohr. Er hat offensichtlich von diesem Jesus gehört. Er weiß ziemlich genau, wer das ist, obwohl er ihm noch nie begegnet ist. Er hat genau zugehört, wenn andere Leute über den geredet haben. Und er hört auch, als Jesus ihn ruft. Zum Glauben gehört dieses Hören. das Hören auf Jesus, die Gelegenheit auch zu nutzen, wenn von ihm erzählt wird und diesem Gehörten dann auch zu folgen. Zum Glauben gehört auch der Mund. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ein Gebetsschrei aus der tiefen Not seines Herzens. Er schreit zu ihm, er wendet sich an ihn. Und als Jesus ihn fragt, was willst du, da gibt er ihm ehrlich Antwort. Ja, dass ich sehend werde. Zum Hören kommt das Rufen, das Antworten, das Reden mit Jesus. Und zum Glauben gehört die geöffnete Hand. Hand öffnen bedeutet zunächst einmal loslassen. Zum Glauben gehört immer auch, dass wir gewisse Dinge loslassen. Der Bartimäus lässt seinen Mantel liegen, wie es da heißt. Das war so ein langer Mantel, so ein Überhang sozusagen. Und der hing dann da so runter und vor ihm auf dem Weg. Da wurde nämlich das Geld draufgelegt, auf diesen Mantel. Und den lässt er zurück. Geld ist wichtig, das wissen wir natürlich alle im Kapitalismus. Aber Jesus ist wichtiger, ist so. Und dieser Bartimäus, der lässt sich auch nicht von anderen Menschen beirren. Auch die Meinungen und Erwartungen der anderen lässt er los, die ihm sagen, du, sei still, der Jesus hat doch Besseres zu tun, als mit dir sich abzugeben. Nee, darauf lässt er sich, dann schreit er halt noch lauter. So. Ja, andere Menschen sind natürlich wichtig, aber dieser Jesus ist noch wichtiger. Die Hand lässt los und sie ergreift die Hand von Jesus sozusagen. Er folgte ihm nach auf dem Weg. So gibt Jesus diesem Bettler also einen neuen Wert. Er bekommt zwar keinen neuen Namen, aber er ist jetzt nicht mehr nur der Sohn des Timäus, sondern er ist ein Kind Gottes geworden. So wie es bei Jesaja heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei Gott gibt es keine Namenlose. Und Jesus heilt diesen Bartimäus von seiner Augenkrankheit. Er darf wieder am Leben teilhaben. Und er gibt ihm einen neuen Beruf. Nicht mehr Bettler, sondern ein Jünger zu sein. Ein Jünger von Jesus. Und warum kann dieser Jesus das? Weil er der Sohn Davids ist, wie Bartimäus ihn nennt. Oder wie Petrus ihn nennt, Christus. Beide Titel bezeichnen Jesus als den Messias, als den von Gott verheißenen Retter, der seit Jahrhunderten sehnsüchtig erwartet wurde. Und damit könnte unsere Geschichte nun enden. Ende gut, alles gut. Aber sie geht doch noch weiter. Sie müssen noch ein paar Minuten zuhören. Jesus reicht das nicht, denn Jesus ist ein Radikaler. Radikal heißt von der Wurzel her, da muss grundlegend etwas Neues passieren. Jesus will nicht, weil er zufällig in Jericho war, da muss man halt mal jemanden heilen. Nicht nur die Wertlosigkeit und die Krankheiten von einigen beseitigen. Nein, er will die Wertlosigkeit an sich, die Krankheit an sich, die Sünde an sich, das Leid an sich, den Tod an sich überwinden. Dass die nicht mehr das letzte Wort haben in unserem Leben. Und deshalb schlägt er den Weg nach Jerusalem ein. Es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, denn man hat erwartet, dass der Messias in Jerusalem seine Rettungsmission beginnen wird. Denn da war ja schließlich das politische und religiöse Zentrum. Jerusalem, der Sehnsuchtsort jedes frommen Juden bis zum heutigen Tag. Und der dann auch zum Sehnsuchtsort wurde für viele fromme Christen bis zum heutigen Tag. Schön also, dass Jesus, dieser Messias, sich endlich auf den Weg macht und seine Rettungsmission beginnt. Aber unser Text sagt dann Überraschendes. Die Jünger finden das überhaupt nicht gut. Die wollen nicht, dass er nach Jerusalem geht. Sie sind entsetzt, sie fürchten sich. Und wenn ihr Anführer nicht so engstirnig gewesen wäre und seinen Weg immer weitergegangen wäre, dann hätten sie ihn vielleicht auch davon abgebracht. Sie wissen natürlich, dass Jesus dort viele Feinde hat. Und damals war es natürlich so, wenn ein Anführer verhaftet wurde, dann mussten die dazugehörten, natürlich wurden auch verhaftet. Sie haben also Angst um Leib und Leben. Zum Glück schaffen sie es dann später im Garten Gethsemane noch gerade noch rechtzeitig abzuhauen. Sie haben auch Angst um Jesus. Denn wenn der scheitert, wenn die den verurteilen, dann ist er ja gescheitert. Dann ist nichts mit Sohn Davids und Christus und Messias und Retter. Dann war alles nur eine Lüge. Aber Jesus lässt sich nicht beirren. Er sagt seinen Jüngern, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und da wird er überantwortet werden, der Menschensohn. Damit meint Jesus sich selbst, den obersten Priestern und den Gelehrten der Heiligen Schrift. Wer wird ihn denn überantworten? Die Jünger werden wahrscheinlich denken, na, hoffentlich nicht seine Feinde. Vielleicht wird der Judas schon denken, falls er da den Plan schon hatte, na, ich werde ihn verraten, übergeben. Aber das meint Jesus nicht. Mit diesem seltsamen Passiv wird überantwortet werden, meint Jesus Gott. Gott wird ihn in die Hände der Feinde geben. Und das ist das, was wirklich schwer zu verstehen ist und was die Jünger damals auch nicht verstanden haben. In der Schriftlesung haben wir vorgehört, der Menschensohn muss viel leiden. Muss, das ist das göttliche Muss. Muss ist ja normalerweise kein schönes Wort. Was muss man nicht immer alles im Leben? Muss, muss, muss. Und das Interessante ist aber, im Alten Testament, in der hebräischen Sprache, gibt es gar kein Wort für müssen. Das gibt es gar nicht. Die Gebote, die soll man halten, schlimmstenfalls. Im besten Fall will man sie halten. Man möchte sie halten. Und nicht muss. Weil das so ein großartiger Gott ist, gibt es eigentlich kein Muss. Und es gibt auch keine letzte Ausweglosigkeit, weil dieser Gott ja so großartig ist. Deswegen finde ich schön, dass dieses Wort eigentlich gar nicht gibt. In deutschen Bibelübersetzungen gibt es es allerdings ziemlich häufig bei der Übersetzung des Alten Testaments, weil dieses Wort bei uns natürlich sehr präsent ist. Müssen, müssen, müssen. Trotzdem sollten wir gläubige Menschen auch dieses Wort müssen vielleicht nicht zu oft benutzen. Oder so Worte wie ausweglos. Oder auch alternativlos. Was wurde nicht schon alles als alternativlos verkauft? Vom Afghanistan-Einsatz bis Stuttgart 21, sogar unsere Pfarrpläne wurden als alternativlos bezeichnet. Das scheint mir die Sprache des Unglaubens zu sein. Ich sage es jetzt mal ganz radikal. Es gibt natürlich Müssen im Leben, das wissen wir alle. Aber es gibt letztlich nur eine einzige Alternativlosigkeit, ein einziges Muss, ein göttliches Muss. Und das ist das, was so schwer zu verstehen ist, dass dieser Jesus nämlich zum Tode verurteilt werden muss, dass er leiden muss und dann nach 3 Tagen auch wieder lebt. Für Gott jedenfalls ist dieser seltsam rätselhafte Weg des Retters alternativlos. Und wenn er für Gott alternativlos ist, dann ist er auch für uns alternativlos. Und dann muss dieses eigentlich schreckliche Geschehen dennoch etwas Wunderbares und Großartiges sein. Johannes beschreibt es in seinem ersten Brief und damit möchte ich die Predigt schließen. Er schreibt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und daran haben wir die Liebe erkannt, dass Christus sein Leben gelassen hat für uns. Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen.